Und dann kommt ihr. Okay? Wir blenden einmal das erste Bild ein, das ist dann noch unser Ausgangsvers, unser Bibelwort. Das heißt in Matthäus 6, 33, das hat Jesus gesagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Sag mal, welches kleine Wörtchen in diesem Vers sticht dir da ins Auge? Gibt es da ein Wörtchen, was dich sticht? Ich sag mal, was mich gestochen hat. Wir nehmen das nächste Bild. Mir persönlich ist dieses kleine Wörtchen zuerst regelrecht ins Auge gesprungen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Deutschland ist ja ein christliches Land, das wissen wir, nicht? Und laut Wikipedia, also diesem Lexikon im Internet, betrug Ende 2017 der Anteil der Christen in Deutschland, höre und sage und schreibe, 54%. Mann, sind wir ein christliches Land, was in Deutschland? Aber hallo, über die Hälfte angeblich. Allerdings, das müssen wir sagen, ist Gottes Bodenpersonal ganz unterschiedlich unterwegs. Die meisten Christen im Merkelland sind ohne Nachfolge unterwegs. Sie brauchen Gott eigentlich nur für Taufe, Hochzeit, Beerdigung, ja, und wenn man in Not ist. Ansonsten braucht man Gott nicht. Sozusagen als Feuerlöscher oder als Versicherung für den Himmel, falls es da mal einen Gott gibt. Ansonsten hat Gott keine große Auswirkung auf ihr Leben. Dann gibt es Christen, die durchaus nach dem Reich Gottes trachten. Aber sie haben dieses kleine Wörtchen zuerst nicht auf dem Schirm. Ich übersetze das, will heißen, zuerst kommen ihre Klamotten und dann erst ist der Herr an der Reihe. Erstmal die eigenen Klamotten, dann erst kommt Gott. Und man kann sich lebhaft vorstellen, wie in solch einer Haltung gebetet wird, wie da die Gebete aussehen. Herr, du musst. Herr, gib mir. Herr, ich brauche. Herr, und so weiter. So wird da gebetet. Hier ist leider ein bewusstes, also oder bewusst oder unbewusst, ein Prinzip Gottes nicht verstanden worden. Wir sagen, Herr, gib mir, dann gebe ich dir. Gott sagt, gib du mir, dann gebe ich dir. Entschuldigung, heute Morgen haben wir dieses Prinzip Gottes verstanden. Das ist ein Prinzip Gottes. Gott sagt, gib du mir, dann gebe ich dir, nicht umgekehrt. Beispiel, eine Person bei uns am Gospelzentrum, die hat ganz wenig Geld, hat 11 eigene Kinder, ist Witwe. Da wurde ihr deutlich im Gebet, ihre Gitarre einem jungen Mann, der im Heim groß geworden ist, dem jungen Mann die Gitarre zu schenken, weil das für ihn wichtig ist. Und dann hat sie die Gitarre sich weggerissen, nicht? Wenn man kein Geld hat. Kurze Zeit später hat diese Frau eine viel bessere, hochwertige Gitarre geschenkt bekommen. Kurze Zeit später. Gott sieht uns und lässt sich nicht lumpen. Aber wir wollen uns fragen, kann man mit Gott immer so rechnen, wie bei dem Beispiel mit der Gitarre, ja? Kommt immer direkt die Antwort Gottes? Nein. Und das ist auch gut so. Ansonsten würden wir Gott mit Amazon verwechseln. Ihr kennt Amazon, ja? Die jungen Leute auf jeden Fall, ne? Die Älteren vielleicht nicht, aber ihr kennt Amazon, ja. Wir würden sonst Gott mit Amazon verwechseln. Bestellen und nach 2 bis 3 Tagen ist das Bestellte da. So würden wir mit Gott umgehen und das wäre gar nicht gut für unser Verhältnis zu Gott. Wir würden die Gaben mehr lieben als den Geber. Habe ich mich auch zurückerinnert. Vor knapp 30 Jahren war ich ja zum ersten Mal Pastor in Pirmasens. Und Licht am Ende der Welt, kennt keiner. Und dann sagte eine Frau zu ihrem noch nicht gläubigen Mann, die hatten Geldprobleme, du Schatz, lass uns mal 3 Monate lang den 10. Teil unseres Einkommens Gott geben. Und du wirst sehen, Gott wird uns segnen. Was ist der 10. Teil? Wenn du 1.000 Euro hast, was ist der 10. Teil? Richtig, ihr könnt rechnen. 100 Euro abdrücken. Ne? Haben die gemacht, 3 Monate lang, nichts ist passiert. Schulden waren auch nicht weniger geworden. Gar nichts ist passiert. Leute, ich denke, so funktioniert das auch nicht. Aber was funktioniert? Nach Jahren, vielleicht nach Jahrzehnten, wirst du dankbar auf die Versorgung Gottes in deinem Leben zurückblicken dürfen. Das, was du wirklich brauchst, da hat Gott dich versorgt. Du wirst auf den Segen Gottes zurückblicken können. Das ist persönlich meine Erfahrung und auch die Erfahrung vieler Christen, die sich irgendwie Gott anvertraut haben. Wir blenden das Bibelwort noch einmal ein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Sag mal, wie geht man eigentlich mit der Bibel um? Oder wie gehst du mit der Bibel um? Nimmt man einfach einen Vers heraus und macht daraus aus diesem einen Vers eine Lehre? Natürlich nicht. Sondern man betrachtet den Vers im Kontext, ja, sogar im großen Kontext, im Gesamtzusammenhang der Bibel. Und dieser Vers, den wir da eingeblendet sehen, ist Bestandteil einer längeren Rede, die Jesus einmal von einem Berg aus an das Volk gerichtet hat. Es ist, wie heißt diese Predigt? Ihr habt aufgepasst. Guten Morgen, das ist ja schön. Gleich kommt ja noch Kaffee. Haltet durch. Haltet durch. Es ist die Bergpredigt. Und in dieser Predigt macht Jesus den Menschen deutlich, wie sie leben sollen. Und nachdem Jesus diese Bergpredigt, diese lange Rede auf dem Berg vollendet hatte, heißt es in der Bibel, da entsetzte sich die Menschenmenge über seine Lehre. Und ich habe auch nochmal aus der Volksbibel diesen gleichen Vers herausgesucht, also Volksbibel mit X geschrieben, ne? Martin Dreyer, der Gründer der Jesus Freaks, ne, hat ja die Bibel neu übersetzt für junge Leute in der Sprache der heutigen Jugend. Da heißt es, die Leute waren alle total baff über seine krassen Ansagen. Finde ich gut übersetzt. Ne? Das verstehen die jungen Leute heute. Die Leute waren entsetzt über die Lehre, über das, was Jesus da gepredigt hatte. Und in der Wuppertaler Studienbibel heißt es dazu, Jesus wirft aus seiner göttlichen Vollmacht heraus alles, was bis dahin so galt, über den Haufen. Er stellt seinen Hörern eine Felswand hin, eine Felswand aus der Ewigkeit, die alles bisher Gesagte und Geredete zerdrückte und zerschmetterte. Und diese Rede war im wahrsten Sinne die Umwerfung aller Werte. Soweit die Wuppertaler Studienbibel. Hier mal ein kleiner Auszug aus der Bergpredigt. Nur ein kleiner Auszug. Da sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Jetzt begründet er das auch. Wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Jetzt begründet Jesus das auch wieder. Wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und dann sagt Jesus etwas Hochinteressantes. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also Mammon heißt so viel hier, ne? Materialismus, Knete, ne? Ein überzogener Materialismus, der ist damit gemeint. Gegen das Geld ist ja grundsätzlich gar nichts zu sagen, brauchen wir ja. Nur wenn es überzogen ist, das ist Mammon. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, beiden geht nicht. So, und mit dieser Aussage stellt Jesus den Menschen vor eine Entscheidung. Wem willst du dienen? Gott oder dem Materialismus? Beides geht nicht. Entweder oder, entscheide dich. Jesus führt einen deutlichen Kontrast auf. Zum einen hören wir von Motten, Rost und Dieben, zum anderen von Schätze im Himmel, die geschützt sind. Habt ihr Geld auf der Bank, sag mal? So ein bisschen Gespartes, meine ich. Ist das sicher mit der Bank da? Hat man aufs Alter gespart und irgendwie kommt dann mal so ein Finanzcrash und dann ist die Kohle weg. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wäre rein theoretisch möglich. Ne? Es gibt keine Sicherheit auf Erden. Für nichts. Wir haben keine Sicherheit. Ach übrigens, lasst mich das ein noch sagen. Beim Geld hört bei vielen der Glaube auf. Wusstet ihr das? Halleluja, wir tanzen, wir singen, wir spielen und alles gut. Und wenn es um die Knete geht, hört der Glaube auf. Punkt. Ich habe euch gesagt, die Predigt teile ich zuerst mir. Habt ihr das noch in Erinnerung? Danke. Nachher gibt's Kaffee. Aber der Materialismus ist nicht das, was den Menschen reich macht. Nicht vor Gott und letztlich auch nicht die eigene Seele. Wissenschaftler haben herausgefunden, ab einem gewissen Niveau, wenn wir dann mehr haben, macht das nicht mehr glücklich. Also wir brauchen ein gewisses Niveau, ne? Man braucht die Heizung, Man braucht die Decke, man braucht zu essen, klar. Ne? Wenn wir ein Telefon da haben, ist auch ganz nett. Ne? Aber ab einem gewissen Niveau steigt unser Glücklichsein nicht mehr dadurch, dass wir mehr haben. Mit nichts sind wir in die Welt gekommen, also nackig, ne? Ihr erinnert euch. Und nackig werden wir diese Welt mit nichts auch wieder verlassen. Allerdings können wir zu Lebzeiten Schätze im Himmel sammeln, sagt Jesus. Ein weiteres Wort aus der Bergpredigt. Jesus sagt, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Buh. Wenn ich nicht vergebe, kriege ich auch keine Vergebung. Boah. Und jetzt treibt es Jesus mit folgendem Satz förmlich auf die Spitze. Dann sagt er diesen Leuten in der Bergpredigt, liebet eure Feinde, will heißen, gebt den Küsschen, umarmt die, seid ganz nett zu euren Feinden, die euch gerade das Leben versauen. Segnet die euch fluchen, betet für die, die euch verfolgen, ja, tut Gutes denen, die euch hassen. Und ich bin mir sicher, als Jesus diesen Satz rausgehauen hat, da haben die Leute alle groß den Mund aufgerissen und haben alle ganz große Augen gemacht. Sowas hatten die noch so wuchtig noch nicht gehört. Und nun, ihr lieben Leute, jetzt kommen wir in die Nähe unseres Ausgangsverses, den wir am Anfang eingeblendet haben. Zuvor spricht Jesus noch einmal das menschliche Sorgen an. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht sorgen, was ihr essen und trinken werdet, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Kleidung? Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann sagt Jesus, nach diesem allen trachten Menschen, die Gott nicht kennen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Nach diesem allen trachten Menschen, die Gott nicht kennen, also nach Nahrung, nach Kleidung. Wie ist das denn bei uns, die wir behaupten, Gott zu kennen? Wir sind ja unter uns, wir können das doch mal ganz offen ansprechen. Sorgen unterschiedlich, verschiedenste Art kennen wir doch alle. Ist jemand unter uns, der zurzeit keine Sorgen hat? Dem gebe ich jetzt 5 €. Am Gospelzentrum kann ich das nicht machen. Wir haben sehr viele Bedürftige, da kommen die direkt nach vorne gewetzt. Wir haben da immer nach dem Gottesdienst Samstag eine Essensausgabe für Leute, die nichts haben. Also da könnte ich den Gag jetzt hier nicht so bringen. Ne? Sorgen verschiedenster Art kennen wir doch alle. Und natürlich ist es nicht einfach, die Sorgen so mal eben kurz beiseite zu schieben und auf Gott zu vertrauen. Das ist nicht einfach. Und gerade in ganz schwierigen Zeiten wissen wir oft nicht, wie wir da rauskommen oder wie wir überhaupt durchhalten sollen. Ja? Die alten Germanen hatten für die Sorge ein gutes Bild. Das Bild einer Schlange, die sich um den Erdkreis herumlegt und ihn mit ihrer Umklammerung fast zu zerbrechen droht. Dieses Bild haben sie für die Sorgen, die alten Germanen. Und Sorge ist tatsächlich etwas, was uns umklammert, etwas, was uns bedroht, ja. Es ist der erste Gedanke nach dem Aufwachen und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen. Und Sorgen können natürlich zum bestimmenden Faktor unseres Lebens werden. Wir sind fixiert auf sie und sie machen uns Angst. So, wie kann jetzt das Gespenst unserer Sorge verscheucht werden? Und jetzt, ihr lieben Leute, kommen wir zu unserem Ausgangsvers. Dann sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Jesus lenkt also unseren Blick weg von den irdischen Sorgen, die wir gerade beschrieben haben, ja, so sind sie, hin zum Vater im Himmel. Und Jesus rückt noch ein zweites zurecht. Er will die Prioritäten unseres Lebens neu ordnen. Jesus sagt, ihr sollt nicht sorgen, vielmehr sollt ihr trachten. Und trachten ist ja ein alter Ausdruck, der wird heute nicht mehr so verwendet und bedeutet bemüht sein, etwas Bestimmtes zu erreichen oder zu erlangen. Und Jesus macht eigentlich deutlich, euer erstes Anliegen ist, soll es sein, dass ihr nach dem Willen Gottes lebt. Und auch Jesus hat uns das ganz praktisch vorgelebt, wie so ein Leben aussehen kann, wenn man nach dem Willen Gottes lebt. Ich sage immer so bei mir, so wie Jesus gelebt hat, da komme ich ja überhaupt nicht hin. Das schafft ja keiner. Aber Jesus ist so die Orientierung in meinem Leben geworden. Ich möchte auf Jesus schauen, wie ich leben soll. Bei aller Unvollkommenheit, das kriegt, wie Jesus, diese Hingabe kriegt keiner hin. Ich habe noch keinen getroffen, der das hinkriegt. Ich auch nicht, schon gar nicht. Aber ich bin bemüht, mir Jesus anzuschauen. Ich bin bemüht, mein Leben so ähnlich, so gut wie es geht, nach Jesus auszurichten. Jesus war bemüht, das Anliegen Gottes unter die Menschen zu bringen und, hör zu, begegnete Menschen immer mit Liebe und Vergebung. Und ich vereinfache jetzt einmal in aller Kürze. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, bedeutet für uns im Sinne Jesu, an Menschen dran zu sein. Jesus war ja nicht an Steinen dran. Jesus war ja nicht an Büchern dran. Jesus war ja nicht da und da dran. Jesus war immer an Menschen dran, von morgens bis abends. Martin Luther hat es einmal so gesagt, er sagte, für mein Seelenheil ist gesorgt, also ich bin errettet. Und dann sagt er, komm, wende dich dem Nächsten zu. Nicht nur sonntags in der Kirche, sondern mitten im Alltag. Und da habe ich mal hingeschrieben, nicht nur Altar, sondern Alltag. Ich glaube, viele Christen haben das Christsein falsch verstanden. Da steht da hier vorne ein Altar. Von hier feiert man Abendmahl. Da liegt auch eine Bibel. Da haben wir Gottesdienst gehalten, dann gehen wir wieder nach Hause und dann setze ich mich vor den Fernseher. Nichts gegen den Fernseher gesagt, ja? Aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Unser Altar ist der Alltag. Da, wo wir in Begegnung mit Menschen sind, da ist unser Altar. Nach Gottes Reich trachten bedeutet manchmal auch, aus seiner Komfortzone vorzukommen, Altes und Vertrautes verlassen, Neues wagen. Zum Thema Komfortzone habe ich was Schönes gefunden. Schaut euch das mal an. Ne? Komfortzone. Fällt euch was auf? Komfort, ne? Aus deiner Komfortzone. Komm hervor. Komm raus aus deiner gemütlichen Ecke. Komm vor, so wie Jesus vorgekommen ist. Ja? Das Reich Gottes wird in meinem Leben dann Wirklichkeit, wenn meine dringlichste Frage nicht heißt, was ist für mich gut, wozu habe ich Lust? Sondern wenn ich frage, was willst du, Herr? Welchen Platz, welche Aufgabe hast du für mich? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so werdet ihr anderen helfen und euch wird geholfen werden. Und die Jünger Jesu waren ja wirklich irgendwie um das Reich Gottes damals bemüht und irgendwann fragten sie einmal Jesus, dann bin ich auch ziemlich am Schluss schon bald angelangt, dann blenden wir das mal ein, oder Jesus fragte seine Jünger, hör mal Jungs, als ich euch aussandte ohne Geldbeutel, der hat die tatsächlich ohne Sicherheiten rausgeschickt, also ohne Geldbeutel, ohne Rucksack, er hat die so in die Welt hineingeschickt, hattet ihr da jemals Mangel gehabt? Fehlte euch da irgendwann mal irgendwas? Was haben die Jungs gesagt? Nö, nie. Der hat die mit null rausgeschickt. Keine Scheckkarte, kein Portemonnaie, keine Butterbrotdose, kein Regenschirm, kein Rucksack. Geht, Jungs. Halt die Kranken und so weiter. Hattet ihr jemals irgendwo das Gefühl, dass euch was gefehlt hatte? Nö, hat man nicht. Meine Erfahrung, ich könnte übrigens dieses Jahr in Rente gehen, wisstet ihr das? Ich werde dieses Jahr 63, war bei der Rentenkasse. Ich könnte jetzt gehen, mit 10% Abschlägen, mache ich nicht. Ne? 10% Abschläge. Ne? Meine Erfahrung als älterer Herr, sage ich den jungen Leuten, ne? 63, ist, dass Gott mich wirklich versorgt, wenn ich mich zu ihm halte. Gott ist mein Versorger. Und noch was, er hat mitunter Lösungen, an die ich so gar nicht gedacht habe. Gott überrascht
mit seinen Lösungen.
Während ich mich bemühe, ist ja nur ein Bemühen, habe ich ja deutlich gemacht, ne? Während ich mich bemühe, für ihn zu leben, sorgt er für mich. Und nicht ich muss letztlich meine Sorgen bewältigen, sondern mein himmlischer Vater will es für mich tun. Und wenn meine Sorgen kommen, dann will ich ihnen sagen, ich übergebe euch meinem himmlischen Vater. Er wird am besten mit euch fertig. Und ich weiß, das hört sich fast so einfach an, aber es ist so. Während ich für ihn lebe, ist er für meine Sorgen zuständig. Das letzte Bild. Es gibt nur eine einzige Sorge, die berechtigt ist, und das ist die? Amen. Ihr habt aufgepasst. Gleich gibt's Kaffee. So, er sagte mir, ich soll jetzt hier eine Gebetsgemeinschaft mit euch haben.